Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert, herzlich willkommen. Welche Rolle hat Schule, um Kinder vor Missbrauch und sexueller Gewalt zu schützen? Damit setzen sich gerade die Kultusminister der Länder auseinander. Und es gibt klare Forderungen an sie, deutlich mehr zu tun. Ein Thema gleich bei uns. Und uns beschäftigt die Eiszeit in den Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Was hat das für Folgen für den bislang recht stabilen wissenschaftlichen Austausch zwischen beiden Staaten? Zuletzt waren es Missbrauchsfälle in Nordrhein-Westfalen, die schlichtweg aufgrund der vielen Opfer eine neue Dimension deutlich machten und für Entsetzen sorgten. Stichwort Lüchte und Bergisch Gladbach. Heute hat die Kultusministerkonferenz gemeinsam mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, ihre gemeinsame Initiative vorgestellt: Schule gegen sexuelle Gewalt. In der Schule verbringen die Kinder und Jugendlichen einen großen Teil ihrer Woche. Hier haben sie im besten Fall Vertrauenspersonen und können sich öffnen, wenn sie betroffen sind, um Hilfe zu bekommen. Christiane Habermals hat für uns die Vorstellung der neuen Initiative verfolgt. Frau Habermals, sprechen wir erstmal darüber, von welchem Ausmaß hier eigentlich die Rede ist. Was ist der aktuelle Stand der Forschung?
Naja, das Thema Schule als Tatort ist tatsächlich noch nicht sehr gut erforscht. Da fehlen valide Zahlen und das ist eines der großen Probleme, dass da Ergebnisse zu diesem Thema noch fehlen in der Forschung. Aktuelle Studien gehen aber davon aus, dass es im Schnitt in jeder Schulklasse 1 bis 2 Mädchen oder Jungen gibt, die sexueller Gewalt ausgesetzt waren oder es noch sind. Und das ist ein Problem, das im digitalen Zeitalter eben nochmal eine ganz neue Dimension angenommen hat. Das hat heute der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig, nochmal betont.
Durch die digitalen Medien erreicht die sexuelle Gewalt sogar noch ein viel größeres, grenzenloses Ausmaß aktuell. Und diese dramatische Entwicklung ist auch ein großes Thema für den schulischen Kontext. Und ich finde, diese Entwicklung darf bei ihren Anstrengungen zur Digitalisierung im schulischen Bereich auf gar keinen Fall aus den Augen verloren werden.
Denn sexuelle Gewalt kann eben auch innerhalb einer Peer Group stattfinden. Das ist gar nicht so selten. Also durch andere Schüler, das können Grenzverletzungen sein, das sind Veröffentlichungen und das Versenden von intimen Fotos auf Smartphones, sexuelle Nötigung. Da muss man ganz genau hinschauen und da darf sich ein Lehrer im Zweifel eben auch nicht raushalten aus den Konflikten der Schüler.
Und ist das jetzt auch der Grund, warum die Ministerinnen und Minister, die zuständig sind, sich aktuell die Schule in den Fokus genommen haben?
Na, Schule ist insofern bedeutsam, weil Schule eben beides sein kann. Es kann Tatort sein, aber es ist eben auch ein ganz wichtiger Schutzraum für Kinder und Jugendliche, die zu Hause oder an anderer Stelle sexuelle Gewalt erfahren. Und wie wichtig diese Rolle von Schule ist, das hat eben gerade die Corona-Krise gezeigt, als dieser Schutzraum während der Schulschließungen über lange Zeit wegfiel. Das hat sicher eine Rolle gespielt und das hat auch die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst heute ganz klar gesagt.
Wir sind durch die letzten Monate des Lockdowns in der Corona-Pandemie sehr sensibel geworden bei dem Thema generell der Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und haben auch in Kooperation mit den Jugendämtern viele Gesprächsrunden geführt, um eben die Kinder zu schützen. Denn die Orte der Kita und der Schulen entfielen ja als sicherer Ort, aber auch als Orte, wo Gewalt gegen Kinder entdeckt wurde und wo Hinweise gegeben wurden. Insofern kommt die Fachtagung jetzt zu einem richtigen Zeitpunkt.
Also Thema Prävention, was kann Schule tun, um diese Schutzfunktion besser wahrzunehmen? Das wird ein zentrales Thema sein auf der Fachtagung.
Wir haben ja gerade schon den Missbrauchsbeauftragten gehört. Der hat schon in der Vergangenheit verpflichtende Schutzkonzepte an den Schulen gefordert. Es gibt ja bereits Präventionsprojekte, haben wir hier bei Campus und Karriere auch immer mal wieder darüber berichtet, an den Schulen und auch Weiterbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen.
Ja, es gibt Projekte, die Schulen in Eigeninitiative durchführen. Es gibt Forschungsprogramme. Es gibt auch Versuche, über die Juniorprofessuren zum Beispiel diese Inhalte auch in die Lehrerausbildung einfließen zu lassen. Aber die Bundesländer selbst haben bisher erst Handlungsempfehlungen für Schulen entlassen. Und das ist nicht genug. Freiwilligkeit reicht nicht aus, sagt Röhrig.
Deswegen fordere ich auch hier an dieser Stelle und werde das nachher auf der Fachtagung nochmal wiederholen, dass die 16 Bundesländer in ihren Schulgesetzen verbindlich die Einführung von Schutzkonzepten regeln. Und ich fordere die Länder auch auf, dass sie die notwendigen finanziellen und personellen Unterstützungen für die Schulen verbindlich zur Verfügung stellen und dass das Engagement der Engagierten vor Ort noch stärker unterstützt wird.
Also klare Worte von Röhrig heute.
Und was folgt jetzt aus dieser Fachtagung für die Schulen? Was hat die KMK davor?
Also das Thema Schutzkonzepte wird sicher diskutiert werden, ob alle Bundesländer ihre Schulgesetze am Ende ändern werden, das sei mal dahingestellt. Aber es gibt auf jeden Fall auch eine Reihe von Ansätzen, die darauf abzielen, vor allem die Ergebnisse aus der Forschung, die es ja zum Teil schon gibt, in die Schulpraxis zu überführen. Da braucht es mehr Wissen, Pädagogen müssen geschult werden. Dafür hat das BMBF jetzt auch nochmal 5 Millionen Euro bereitgestellt für diesen Wissenstransfer in die Praxis. Und natürlich muss auch das Teil der Lehrer Fortbildung werden im Bereich der Digitalisierung, die jetzt ohnehin stattfinden muss. Also ein Bereich, der da noch zusätzlich hineinkommen wird. All das wird jetzt überlegt werden.
Bund und Länder wollen weitere Forschung zum sexuellen Missbrauch an Kindern und was da passieren kann unterstützen. Informationen hatte Christiane Habermals dazu. Dankeschön.
Gerne.
Schüler ab der 5. Klasse in Schleswig-Holstein müssen sich darauf einstellen, dass sie nach den Herbstferien auch Maske im Unterricht tragen müssen. So hat es die Bildungsministerin Karin Prien beschlossen. Damit folgt das Land den Corona-Schutzmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Hier allerdings gilt die Maskenpflicht ja nur noch in München, Hamm und Remscheid, weil die Zahl der Neuansteckungen in diesen Städten besonders hoch war. Regionale Unterschiede, die gibt es auch in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel.
Campus und Karriere. International.
Anders als in den übrigen US-Bundesstaaten hat die Stadt New York entschieden, dass heute wieder der Präsenzunterricht für die höheren Jahrgangsstufen beginnt. Es ist ein Experiment, denn die Zahl der Neuinfektionen steigt auch hier.
Wenn ab heute auch die älteren Kinder nach über einem halben Jahr Corona-Pause wieder zur Schule gehen, dann schaut das ganze Land gebannt nach New York. 1,1 Millionen Schüler gibt es hier, so viele wie in keiner anderen Stadt in den USA. Zweimal musste der Schulstart verschoben werden. Eigentlich sollte es schon am 10. September losgehen, dann am 21. Lehrer und Schulen hatten mehr Zeit zur Vorbereitung gefordert. Jetzt fällt der erste Schultag ausgerechnet in eine Zeit, in der in New York die Corona-Infektionszahlen wieder deutlich steigen. Die Werte sind so hoch wie zuletzt im Juni. Entsprechend angespannt sind Bürgermeister, Schuldirektoren und Eltern. Sie konnten sich im Vorfeld entscheiden, ob sie ihre Kinder nur online oder in einer Mischung aus vor Ort und online unterrichten lassen wollen. Die meisten haben diese Hybridform gewählt. Das heißt auch, dass kein Kind 5 Tage die Woche im Klassenraum sitzen wird. Die Klassengrößen sind entsprechend klein. Lehrer und Schüler müssen ständig Masken tragen. Turnhallen, Cafeterien und Aulen bleiben geschlossen. Außerdem wurden die meisten der 1400 Schulgebäude, von denen viele rund 100 Jahre alt sind, im Sommer mit neuen Ventilationssystemen ausgestattet.
Peter Mücke berichtete, es ist nicht lange her, dass Dutzende US-Prominente 24 Stunden lang offline gegangen sind. Also nichts mit Instagram, Twitter und Facebook, um damit zu protestieren gegen Hass, Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Desinformationen in den sozialen Medien. Mit dabei waren Schauspieler, Musiker oder andere Showgrößen. Der Ausstieg ist eine Möglichkeit, dem Problem zu begegnen. Nach anderen Möglichkeiten sucht die Universität Hildesheim im Studiengang Digitale Sozialwissenschaften. Ein Beispiel ist das jüngste Forschungsprojekt zur Erkennung von Hate Speech, also Hassbotschaften durch künstliche Intelligenz, das sich Alexander Budde angeschaut hat. Informations-, Sprach- und Politikwissenschaftler arbeiten dabei eng zusammen.
Et junge Freiheit. Die Inkas hatten sich schon dämlich angestellt bei den spanischen Eindringlingen. Aber der Deutsche toppt dann doch alles.
Ich persönlich fände dämlich jetzt auch nicht so schlimm.
Die Tendenz würde ich schon auch eher sagen Hate Speech, ne? Aber absoluter Grenzfall.
Telefonkonferenz mit dem Informationswissenschaftler Thomas Mandl. Die Studierenden leisten im Projekt die Vorarbeit, indem sie ausgewählte Twitter-Einträge manuell annotieren, also im Zweifelsfall entscheiden, ob es sich um gewaltverherrlichende Inhalte, rassistische Tiraden und Mobbing handelt oder nicht. So trainieren sie die Algorithmen, Hassrede zuverlässig aus dem Strom der Einträge herauszufiltern. Projektleiter Thomas Mandl.
Wir bauen eine beispielhafte Kollektion auf von Tweets, die Hate Speech sind und eben andere, die akzeptabel sind. Und dann stellen wir das zur Verfügung und es kommen Forschungsgruppen weltweit, die sich damit befassen. Und am Ende weiß man dann, was für diese Aufgabe zum aktuellen Stand das beste Verfahren ist.
Ungefilterte Falschmeldungen, hasserfüllte Botschaften, sie gelten als besonders schädliche Kommunikation, weil sie die pluralistische Meinungsbildung und den offenen Diskurs gefährden. Die Politik arbeitet an der Gegenwehr. Werbepartner rufen zum Boykott auf. Die Tech-Unternehmen sehen sich zum Handeln gezwungen. Der Europäische Gerichtshof gab schon 2019 vor, dass bei der Erkennung von Hassrede auch automatisierte Verfahren eingesetzt werden sollen.
Das ist eigentlich aus der Menge klar. Es ist nicht mehr möglich, diese ganzen Posts und die ganzen Online-Nachrichten manuell auszuwerten. Da ist auch ein soziales Problem, es wird oft ausgesourced, es ist psychologisch wahnsinnig belastend. Wir müssen hier Computer einsetzen.
Deep Learning ist eine Form des maschinellen Lernens. Mit Hilfe von Algorithmen werden neuronale Netze simuliert, um Computern das Abstrahieren beizubringen. Riesige Textsammlungen werden durchleuchtet. Bei den heutigen Verfahren liegt die Trefferquote bei 80%. Gar nicht so übel, selbst im Vergleich zum menschlichen Sprachgefühl. Absichtlich falsche Schreibweise zur Verschleierung darf die Zensuralgorithmen nämlich ebenso wenig täuschen wie harmlose Jugendsprache. Sarkasmus zu erkennen fällt mitunter auch Menschen schwer, sagt die am Benchmark-Projekt beteiligte Medienlinguistin Silvia Jaki. Beispiel Kulturbereicherer.
Wenn ich sage, diese ganzen Kulturbereicherer, das ist natürlich eine Ironie, die bedeutet, dass die Leute Kulturbereicherer sind, sondern unsere Kultur zerstören. Das ist ein bestimmter Begriff, der sich im rechten Milieu hartknäckig hält.
Die Forscher an der Uni Hildesheim wollen jetzt testen, wie gut ihre Systeme die Bedeutung von Wörtern erkennen. Und das gleich in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Hindi. Sie gehen aber auch einer anderen Frage nach. Wie umgehen mit hasserfüllten Botschaften, wenn diese erst einmal erkannt sind?
Wir versuchen gerade in einem EU-Projekt, das wir haben, Detect and Act, auch einen Ansatz zu wählen, indem wir Sachen erkennen und das dann nutzen für Gegenrede in den sozialen Medien. Also wir haben Trainer, die dann weiter Netzaktivisten trainieren, die dann gegen solche Tweets auch anargumentieren.
Das interdisziplinäre Bachelorprogramm Digitale Sozialwissenschaften ist zurzeit einmalig in Deutschland, betont Projektleiter Mandl. Schon in der Ausbildung arbeiten Studierende der Informations- und Sozialwissenschaft sowie weiterer Disziplinen eng zusammen.
Wenn wir uns mit sowas wie Hate Speech befassen, müssen wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Das ist nicht einfach, wir müssen immer verstehen, was die anderen so denken und meinen. So Sachen wie, kann ich denn Hate Speech regulieren? Wo sind denn die Grenzen zwischen KI und Meinungsfreiheit? Da brauche ich ein Verständnis der technischen Systeme. Aber ich muss auch eine grundlegende politische Ausbildung haben und mich mit sozialwissenschaftlichen Themen befasst haben.
Ich finde es sehr faszinierend zu sehen, an dieser Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, wie diese Interaktion abläuft. Weil eigentlich werden die Systeme ja für die Menschen entwickelt. Aber häufig ist es so, dass der Mensch sich auf das System anpasst. Und eigentlich sollte es eben genau andersrum sein.
Sagt Christina Wagner. Sie studiert im Bachelor Internationales Informationsmanagement und setzt auf einen rapide wachsenden Markt. Nicht nur bei Facebook, Twitter und Co., auch in anderen Unternehmen, in der Erwachsenenbildung und im Journalismus werden händeringend Fachleute gesucht, die mit digitalen Inhalten umgehen können.
Ich denke, dass wir mit sehr vielen Kompetenzen ausgerüstet werden in sehr vielen verschiedenen Bereichen, sodass wir eben auch sehr flexibel sind und unser Wissen ja so vorteilhaft einsetzen können, um eben diese digitale Kommunikation zu befördern zwischen Mensch und Maschine und letztendlich dann auch zwischen den Menschen.
Vergiftete Beziehung, Partnerschaft in Trümmern, so wird das aktuelle deutsch-russische Verhältnis in den Medien beschrieben. Hintergrund ist natürlich die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Ob nun die Krim-Krise oder der Krieg in der Ostukraine, immer wieder gibt es politische Ereignisse, die die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen getrübt haben. Inwieweit das Auswirkungen hat auf die Kooperation in der Wissenschaft, wollen wir besprechen hier bei Campus und Karriere mit zwei kundigen Gesprächspartnern, die seit Jahren den deutsch-russischen Austausch der Hochschulen pflegen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet mit dem Leiter der Außenstelle des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Moskau, Andreas Höschen, und in Kasan mit Christian Hartmann. Er ist Co-Direktor des GRIAT, das ist ein binationales Hochschulprojekt zwischen der TU Kasan und den Technischen Universitäten Ilmenau und Magdeburg. Und ich wollte erstmal aus Moskau wissen, ob denn nach Jahren der stabilen Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland diese Beschreibung auch für die Situation im Moment gilt, trotz der aktuellen Zerwürfnisse.
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Bemerkenswerterweise hat sich die Wissenschaftszusammenarbeit in der letzten Zeit sogar weiter positiv entwickelt. Dafür stehen mittlerweile fast 1000 Hochschulkooperationen, eine Vielzahl gemeinsamer Projekte in Forschungszusammenarbeit und viel Kooperation bei der Nachwuchsausbildung. Unbedingt erwähnenswert ist meines Erachtens in diesem Zusammenhang auch die sogenannte deutsch-russische Roadmap für die Zusammenarbeit in Bildung, Forschung und Innovation. Das ist eine 10-Jahres-Strategie für eine gemeinsam koordinierte Fortentwicklung der Wissenschaftszusammenarbeit. Und das ist deswegen meines Erachtens wichtig hervorzuheben, da die Stabilität der deutsch-russischen Kooperationen auf zwei Pfeilern ruht. Zum einen auf der kollegialen Vertrauensbasis, die die Akteure in Hochschulen und Forschungseinrichtungen beider Länder verbindet, und zum anderen auf einer guten Vorstellung davon, was gemeinsam erreicht werden kann, was die Schnittmenge von gemeinsamen Interessen und Zielen ist.
Werden Sie das aus Ihrer praktischen Sicht, Herr Hartmann, auch so bewerten? Also spielen die politischen Spannungen zwischen Russland und Deutschland tatsächlich keine Rolle? Gerade erst hat Außenminister Maas die Bühne der Vereinten Nationen genutzt, um den Druck auf Russland im Fall Nawalny zu erhöhen.
Ja, selbstverständlich nehmen wir diese aktuellen politischen Entwicklungen hier in Russland auch wahr. Allerdings, und da muss ich dem Herrn Hirschen absolut recht geben, sie spielen für unsere praktische tägliche Arbeit mindestens im Moment einfach keine Rolle.
Dann schauen wir mal auf die Wissenschaftslandschaft und die Wissenschaftsarbeit in Russland. Einerseits gibt es einen hohen Akademikeranteil in der Bevölkerung, also viele junge Leute, die studieren. Und gleichzeitig haben wir aber Berichte über Korruption an den Hochschulen. Schätzungen sprechen von 500.000 gefälschter Abschlüsse, die verkauft worden sind. Wie wird dieses Problem in Russland gesehen und aufgegriffen an den Hochschulen, Herr Hartmann?
Ich persönlich, beziehungsweise wir, bekommen vom Thema Korruption nichts mit, beziehungsweise haben damit bisher nichts zu tun gehabt. Sicherlich hört man davon, oder es ist auch sichtbar, dass es Initiativen gibt gegen das Problem Korruption. Aber ich denke, man muss auch sehen, dass das Russland, das wir heute haben, ist nicht mehr das Russland der 90er Jahre, das regelrecht verrufen war dafür, dass man alles Mögliche kaufen konnte. Also es gibt einen stetigen Prozess der Modernisierung. Ein Generationswechsel, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also die jungen Leute von heute haben durchaus eine ganz andere Einstellung zu dem Thema.
Sie haben gesagt, es gibt eine neue Generation. Wie würden Sie denn im Vergleich mit deutschen Anforderungen die Qualität der Lehre bzw. der Abschlüsse an den Hochschulen in Russland grundsätzlich bewerten?
Ich würde grundsätzlich mit deutschen Verhältnissen vergleichbares Niveau sehen. Was man feststellen muss, ist, dass die Art und Weise, wie die Ausbildung organisiert ist, deutliche Unterschiede aufweist.
Nämlich?
Man kann sicherlich sagen, dass die Ausbildung hier etwas verschulter stattfindet. Es findet eine etwas intensivere Betreuung der Studierenden statt, als wir das von Deutschland aus gewohnt sind. Es gibt manchmal Probleme, dass die Studierenden nicht so selbstständig sind, wie wir das in Deutschland gewöhnt sind und da einfach mehr Unterstützung brauchen.
Wobei man auch in Deutschland darüber diskutiert, wie selbstständig die Studierenden tatsächlich sind. Aber kommen wir mal zu der Frage der Wissenschaftsfreiheit. Es gibt eine zentrale Aufsichtsstelle in Russland, die Lizenzen vergibt an Hochschulen. Und die hatte im Herbst 2017, um mal ein Beispiel rauszugreifen, der Europäischen Universität in St. Petersburg eine Lizenz verweigert. Gilt als Ort, der für liberales Denken bekannt ist. Alarmieren Sie solche Vorgehen nicht als Vertreter des DRAD, Herr Hirschen?
Ja, natürlich haben wir das auch wahrgenommen und nicht nur wir, auch unsere Partner in Petersburg, auch an anderen Hochschulen. Die Europäische Hochschule in St. Petersburg ist sicherlich nicht der einzige Ort, der bekannt ist für liberales Denken in der Wissenschaft. Und wir waren natürlich sehr erfreut, dass diese Entscheidung dann nach einigem Hin und Her dann wieder zurückgenommen wurde im letzten Jahr und diese Lizenz wieder zurückgehalten hat. Dieser Fall hat wirklich für Aufsehen gesorgt. Politische Hintergründe drängten sich da auf. Das ist sicherlich richtig. Darf ich noch ein Wort sagen zu dieser Frage der Korruption und Bitte. Den Abschlüssen? Es gibt seit 2013 in Russland ja ein Pendant zur deutschen Vroni-Plug, also ein Dissertationsplagiatswiki, genannt diszerniert. Mhm. Und die Arbeit der russischen Plagiatsjäger hat schon einige Wissenschaftlerkarrieren jetzt zum Einsturz gebracht, was interessanterweise der Präsident der Russischen Akademie der Wissenschaften, Sergejew, im letzten Jahr ausdrücklich belobigt hat. Also wir haben hier auch eine sehr offene Diskussion über Standards in der Forschung und was man tun muss, um Anschluss an die internationalen Forschungsdiskurse auch institutionell abzusichern.
Ich würde gerne nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen mit der Frage, ob die aktuellen Spannungen nicht auch die Wissenschaftsbeziehungen in irgendeiner Form beeinträchtigen. Es war ja schon immer so, dass das Interesse russischer Forschenden und Studierenden auf Austausch größer war als umgekehrt. Lässt sich das im Moment genauso darstellen oder, so wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Hartmann, die Attraktivität durchaus gesteigert werden konnte und auch deutsche Studierende Interesse haben am Austausch mit Russland?
Ja, das ist natürlich erstmal eine hervorragende Basis, um auch in umgekehrter Richtung sozusagen aus Deutschland Studierende hier in Kasan im Studium begrüßen zu können. Das kommt leider bisher eher vereinzelt vor. Ein Grund ist, dass ein Studium in Russland nicht kostenfrei ist, das ist also gebührenpflichtig. Und ich meine, für viele deutsche Studierende ist Russland leider eher ein etwas unbekanntes Land. Das gilt es eigentlich zu ändern. Ja? Deswegen engagieren wir uns ja auch eben in Projekten wie...
Herr Hirsch, woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass die Deutschen nicht so ein großes Interesse daran haben, an diesem Austausch?
Also vielleicht sollte man zunächst sagen, dass für den DAD ganz wichtig ist ein Leitprinzip, dass akademischer Austausch keine Einbahnstraße sein soll. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir jetzt notwendig eine zahlenmäßige Äquivalenz anstreben. Dass wir also sagen, wenn 14.000 russische Staatsbürger an deutschen Hochschulen studieren, müssen sich auch jetzt 14.000 deutsche Studierende nach Russland aufmachen. Uns geht es vielmehr darum, die internationale Begegnung von Studierenden und Forschernachwuchs zu intensivieren, auch im deutsch-russischen Kontext. Das kann für deutsche Studierende auch am eigenen Studienort erfolgen. Da gibt es auch gute Beispiele für Internationalization at Home. Aber eben auch, und da greife ich dann auf, was Herr Hartmann gerade gesagt hat, durch Mobilität von deutschen Studierenden in Kooperationsprojekte im Zielland. Das ist, denke ich, der beste Ansatzpunkt. Und da sehen wir auch noch ein deutliches Steigerungspotenzial beim deutsch-russischen Austausch aus DAD-Sicht. Aber das, was uns im Moment tatsächlich die größten Sorgen macht und die größte Herausforderung darstellt, das ist die Covid-19-Pandemie. Und das ist aus unserer Sicht wirklich wichtig, dafür zu sorgen, dass die gut entwickelten Kooperationsstrukturen auch über diese Pandemie hinaus bestehen bleiben, weil die Pandemie zeigt uns auch, wie unverzichtbar gemeinsame Kooperation insbesondere in der Forschung ist. Aber es gibt keine Forschung ohne Kooperationen in der Lehre, die den Nachwuchs ausbildet.
Wissenschaft als Brücke, auch in politisch schwierigen Zeiten zwischen Russland und Deutschland. Andreas Hirschen war das Leiter der DAD-Außenstelle in Moskau und Christian Hartmann, Co-Direktor eines binationalen Hochschulprojekts in Kasan. In dieser Woche haben wir über Frauen berichtet, die an deutschen Forschungsinstituten die Führung übernehmen. Heute erreicht uns die Meldung, dass auch das DLR eine Chefin bekommt. Das ist das Forschungszentrum Deutschlands für Luft- und Raumfahrt. Anke Kaiser-Bizala heißt sie. Ich sage danke fürs Zuhören. Campus und Karriere war das für heute. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.